Ciao, du hörst die 16. Folge mit dem Titel «Ausbrennt» vom Podcast «Zwischen den Ohren». Zusammen mit der Karin schauen wir heute das Thema Burnout an und setzen das ins Zentrum. Wir reden darüber, wie ein Burnout entstehen kann, wieso es schwierig ist, Leuten in einem Burnout zu helfen und in welcher Phase wir als Mentalcoach unterstützen können. Du hörst unter anderem folgende Aussage in diesem Podcast.
Schlafen kannst du dann, wenn du pensioniert bist.
Oder wenn du tot bist.
Ganz genau, dann genau. Liest du sowieso.
Ja. Ich wünsche dir gute Unterhaltung und vielleicht ein bisschen Inspiration. Zwischen den Ohren. Der Podcast für mentale Stärke und eine gesunde Lebenseinstellung. Von und mit dem Mentalcoach. mentalcoa.ch. Burnout. Ausbrennt sein. Das Phänomen ist zuerst mal im Jahr 1974 vom amerikanischen Psychoanalytiker Herbert Freudenberg und seiner Kollegin Gail North entwickelt worden. Das Burnout-Syndrom ist jetzt bei der WHO bei der Klassifikation von Krankheiten und verwandten Gesundheitsproblemen aufgeführt. Wobei Burnout ist keine Krankheit, sondern ein Syndrom. Aus einem Burnout entstehen Folgekrankheiten und die werden dann schliesslich diagnostiziert. Sehr häufig ist das dann eine emotionale Depression. Voraus ist uns noch wichtig zu sagen, Burnout ist gerade ein bisschen ein Modebegriff geworden. Wenn es jemand gestern ein bisschen streng hat, sagt er auf, oh, jetzt habe ich ein Burnout. Nein, Burnout heisst chronische Überlastung und nicht nur einen Tag oder eine Woche.
Ja, und zwar wirklich über eine lange Zeit, über mehrere Monate oder sogar über Jahre. Also ein Burnout kriegst du nicht von heute auf morgen. Und strenge Phasen in unserem Berufsleben oder auch im Privat- oder im Individuumsbereich deuten noch nicht darauf hin, dass man in ein Burnout steuert.
Schauen wir doch mal die 12 Phasen an, wie das definiert worden ist in den 70er Jahren und bis heute Gültigkeit hat. In der Phase 1 ist der Zwang, sich zu beweisen. Ja, wieso kann denn so ein Zwang entstehen? Oder wer zwingt einem?
Der Zwang, sich zu beweisen, entsteht in den Fällen von denen, wo wir jetzt hier reden, aus sich selber raus. Das heisst nicht, von außen wird ein Zwang an dich angetragen. Der Beste müssen sein oder deine Arbeit so gut wie möglich können zu erledigen, sondern es ist so ein innerer Antreiber. Wenn du zum Beispiel eine neue Stelle in Angriff nimmst, willst du ja zuerst einmal beweisen, was du alles auf dem Kasten hast und was du alles zu leisten bereit bist und dass die Firma, die dich eingestellt hat, natürlich einen Glücksgriff gemacht hat mit dir. Du willst zur Verfügung stellen, was du alles kannst und ja, das kann unter Umstände auch ganz schön viel Druck ausüben auf dich selber.
Ich denke, da geht auch die Angst zu versagen mit einher. Also, dass ich möchte erfüllen, dass ich möchte abliefern und ja, keine Blöße zeigen. Vielleicht auch in einer Firma, wenn es in Konkurrenzsituation ist, ich muss besser machen als der andere, weil ich mir vielleicht einen Vorteil erhoffe. Oder mir selber etwas beweisen. Ich bin die einzige Person, die jetzt zum Beispiel die Excel-Problematik kann lösen.
Ja, und es macht mir ja auch Spass, an der Aufgabe zu wachsen. Also gib mir Herausforderungen, dann kann ich wachsen dran. Das kann ein Tipptopp-Einstieg sein in so eine Entwicklung. Muss nicht, auf keinen Fall. Auf das können wir dann sicher auch noch zu reden. Aber wenn ich sicher als Persönlichkeit dazu neige, mich selber gerne herauszufordern, Befriedigung finden, indem ich hohen Ansprüchen genüge, kann Arbeiten erledigen, die vielleicht andere nicht schaffen und mir mein Selbstwertgefühl so durch das auch aufrechterhalten, dann kann das sein, dass wenn ich das immer mache und dass das, wenn das fortlaufend der Fall ist, dass ich in so eine Spirale einsteigen kann.
Und ich denke auch, in der Phase 1 übersieht man schon eigene Grenzen. Also man geht nicht nur Grenzen, sondern noch darüber hinaus. Und das bedeutet auch, dass man die eigenen Bedürfnisse einmal temporär hinterherstellt.
Dadurch, dass man aber eben immer wieder das gute Gefühl überkommt, von dem «Ich habe es geschafft» und «Wow, bringen wir noch mehr, ich kann das leisten», wo ja wirklich auch dann eben die Endorphine ausschütten, du kriegst die Erfolgserlebnisse.
Geile Drogen.
ist dort halt schon auch ganz am Anfang schon Aufmerksamkeit gefragt und eine gute Wahrnehmung von sich selber.
Und ich denke, auch schon in der Phase 1 kommt der Perfektionismus zum Zug. Ich mache es perfekt und so gut, wie ich es mache, macht es eh niemand.
Ich mache es lieber selber, dann ist es so gemacht, dass es auch in Ordnung ist.
Richtig, ja. Also das ist so Phase 1, der Zwang, sich zu beweisen.
Die macht oft noch sehr viel Spass.
Oh ja, klar. Dann geht es so fließend in die Phase 2 rein, verstärkter Einsatz. Also dann heisst halt, weil ich der Einzige bin, der das kann, heisst das halt, ich tue länger arbeiten. Es gibt Firmen, die dann reagieren und sagen, hey Patrick, du tust ein bisschen viel Überstunden anhäufen. Das heisst für mich, ich tue weiter arbeiten und einfach nicht mehr alles aufschreiben. Also unbezahlte Arbeit leiste ich. Und vielleicht ist auch in dieser Phase ein bisschen das Gefühl, ich muss es allein machen. Ich bin die einzige Person, die es kann. Oder ich bin die einzige Person, die es auf diesem Level kann.
In dieser Phase ist auch schon so das Gefühl dann langsam vorhanden, was man natürlich eben noch nicht bewusst wahrnimmt. Aber ich muss schon mehr schaffen, damit am Schluss hinten gleich viel rausschaut, wie ich mit weniger Arbeit eigentlich in ruhigerem Tempo machen könnte. Also mein Einsatz erhöht sich, ich brauche mehr Energie, für das Ergebnis, das ich unter, sage jetzt mal in Anführungs- und Schlusszeichen, normalen Bedingungen mit weniger Energie könnte abliefern. Also mein Einsatz wird verstärkt.
Und hilfvolle Aufgaben abgeben? Sicher nicht. Also wer soll mir das Wasser reichen? Wer soll mein Tempo mitmachen und dann jemandem noch etwas erklären, etwas ausdiskutieren, ist einfach mühsam. Darum mache ich es gerade selber allein.
Und ich mache es ja gut. Ja. Und ich kriege ja auch immer wieder die Bestätigung, wie gut das ist, dass es mich gibt und dass ich das da auch mache. Und darum bin ich so in dem Flow drin, dass ich denke, ja, wie du gesagt hast, ich mache das selbstverständlich auch noch mit. Mir kommt gerade eine Situation in den Sinn von jemandem, der in einem Treuhandbüro arbeitet. Und dort sind krankheitsbedingt 2 Mitarbeiterinnen ausgefallen. Es ist so schnell kein Ersatz zu finden gewesen. Für die 2, die da ausgefallen sind. Und es war selbstverständlich, dass die eine Person die ganzen Arbeiten der anderen 2 übernommen hat. Sie das auch können leisten in einem wahnsinnig verstärkten Einsatz. Und es dann eben auch schwierig ist, um das dann wie loszulassen. Weil wenn es eh nicht macht, dann macht es niemand. Und was passiert dann? Und dieser Frage stelle ich mir gerne nicht. Auch stellt sich die Frage nicht, wer ist verantwortlich, wenn die Arbeit nicht gemacht ist, sondern du bleibst eigentlich wie in dem Rädchen drin und schaffst und schaffst und schaffst und schaffst. Mhm.
Und da kommt gerade Sinn, so Leute in dieser Phase arbeiten so, wie wenn das ihre eigene Firma wäre. Sie kennen alles für die Firma, obwohl sie nur in Anführungs- und Schlusszeichen Angestellte sind.
Wenn ich jetzt die Arbeit nicht auch noch mache, dann können sie ganz zumachen.
Ja, und dann sind die Kunden nicht zufrieden und dann gibt es Reklamationen und es gibt einen schlechten Ruf.
Und es tut mir ja auch gut, wenn ich bestätigt würde, dass ich so leistungsfähig bin. Mhm. Also der Anteil ist da sicher immer noch drin.
Man kommt dann einfach noch zu sehen, es ist dann so in der heutigen Zeit etwas Gefährliches für die Firma. Wenn die eine Person nicht mehr zurückkommt, wird sie nicht ersetzt. Warum? Es geht ja. Wir können ja die Arbeit stemmen.
Das ist dann eben der nächste Punkt, wo man ganz gut aufpassen muss. Und das sind dann schnell organisatorische Sachen, die man selber auch gerne nicht unbedingt im Griff hat. Das Einzige, was man dort wirklich muss, ist, dass man darauf aufmerksam macht. Weil, ich sage jetzt einmal so, in oberen Etagen wird auch nicht immer so geschaut, wie es unten gerade läuft. Und wenn man nichts sagt, wenn man nichts hört, dann geht man davon aus, dass alles in Ordnung ist.
Phase 3, Vernachlässigung von der eigenen Bedürfnisse. Das heisst, dass man das alles kann stemmen kann, muss man dann ein bisschen anfangen, aufhören auf den eigenen Körper zu hören. Der Körper sagt vielleicht, ach, jetzt ist gerade ein bisschen viel. Und dann übernimmt der Kopf die Führung und sagt, nein, das muss bis morgen fertig sein, das müssen wir machen. Jetzt ist keine Zeit, um sich zu erholen, das können wir dann später wieder mal machen.
Schlafen kannst du dann, wenn du pensioniert bist.
Oder wenn du tot bist.
Ganz genau, genau. Dann liest du sowieso.
Ja.
Nein, das sind Sachen und Sprüche, die wir immer wieder hören und die auch immer wieder an uns herangetragen wird. Ich denke, meine Generation und du, Patrick, siehst das sicher auch so, wir sind mit dem gross geworden. Also die Extrameile gehört dazu und stell dich nicht so an, das schaffst du schon. Mhm. Wenn du nur willst, dann packst du das.
Ja, und die Überarbeitung ist normal und wird als positiv beschrieben. Eben, wer viel Arbeit hat, wer sich einsetzt für den Arbeitgeber, die Arbeitgeberin, das ist wow, cool. Hey, wir haben zwar abgemacht, aber heute kann ich nicht kommen, weißt du, ich habe noch zu tun.
Es ist wirklich eine Prestige-Aussage, ja, dass man Stress hat am Arbeitsplatz, ja, dass man viel zu tun hat am Arbeitsplatz, mhm, weil dann wird man ja gebraucht und dann ist man jemand und kann etwas.
Mhm. Und jetzt bekommt man es gerade vorgelebt von der Generation Z oder Generation Alpha dann später, dass die nicht mehr das Prestige haben. Und jetzt gibt es da ein bisschen einen Konflikt und plötzlich, wow, man könnte es auch so anschauen.
Das ist eine ganz spannende Geschichte und die können wir vielleicht in einem anderen Podcast einmal auffassen. Finde ich nämlich auch, dass da ganz viele Chancen auch drinstecken. Wenn ich also einen erhöhten Arbeitseinsatz habe über längere Zeit, ich anfange, meine eigenen Bedürfnisse auch zurückzustellen, muss ich mich ja irgendwie pushen, weil ich habe ja nicht plötzlich mehr Energie zur Verfügung. Mhm. Das kann sein, dass ich mehr Kaffee brauche, dass ich mehr Red Bull brauche oder was auch immer. Es kann auch sein, dass man in dieser Phase zu Aufputschmitteln oder dann auf der anderen Seite Schlafmittel greift, weil man den Schlaf nicht findet, weil man so hochtourig fährt. Und spätestens an diesem Punkt ist wirklich Vorsicht geboten. Wenn es darum geht, dass man sich selber anfängt zu verleugnen, den Körper und seine Signale anfängt zu überhören, bewusst nicht mehr anzuschauen und anzuhören, und die Erholungsphase nicht mehr einhaltet.
Mhm. Und eben da kommt auch der ungesunde Lernstil, geht auch mit der Ernährung. Man isst über die Computertastatur zum Beispiel. Man ernährt sich völlig ungesund. Und dann ist das, was ich am Anfang gesagt habe, gibt es dann halt Folgekrankheiten wie Diabetes, Übergewicht. Das hängt auch damit zusammen.
Genau. Oder ich brauche regelmäßig irgendwelche Schmerzmittel, weil ich so einen verspannten Nacken habe. Es können Magen-Darm-Geschichten auftreten in dieser Phase, wirklich auch dort, wo halt das Nervensystem sich bemerkbar macht.
Und das haben wir ja, ich habe halt Stress, ist klar, check abgehakt, statt etwas machen. Oder macht Symptombekämpfung. Die Pharmaindustrie hat da jede Mittel zur Verfügung, dass man Symptome kann bekämpfen und weiter kann funktionieren.
An dem Punkt ist es vielleicht noch wichtig zu sagen, wir schauen jetzt da wirklich einmal das Burnout-Syndrom an. Es kann natürlich jederzeit sein, dass so Symptome, wie wir sie jetzt gerade beschreiben, aus einem anderen Grund auftreten. Also nicht, weil ich jetzt vielleicht einen nervösen Magen habe oder irgendwelche Rückenproblematiken, bedeutet das nicht umgekehrt auch, richtig, dass ich ja irgendwie in ein Burnout reingehe. Mhm. Was halt ein bisschen gemein ist in unserem Leben und in unserem Berufsalltag, dass verschiedene Symptome auf verschiedene Ursachen können zurückführen
können. Mhm. Mhm. Wir sind da auf dem Weg in ein Burnout, aber auch in der Phase 3 wird sicher nie ein Burnout-Syndrom angenommen oder diagnostiziert mit einer weiteren Krankheit. So, wir sind auf dem Weg im Prozess. Aber ich finde es wichtig, was du gesagt hast, man darf es nicht umkehren. Oh, ich habe ein bisschen Durchfall, ich glaube, ich habe ein Burnout.
Genau, aber was natürlich der gleiche Punkt ist, lass mal an, bist mal ehrlich mit dir und vielleicht spürst du es irgendwo schon in dir, woher so eine neue Symptomatik plötzlich rührt.
Mhm. Vergleich dich mit dir selber von früher. Also ist das neu für dich oder kennst du das? Und was mir dann noch in den Sinn kommt, in dieser Phase, denke ich auch, fangen die ersten Fehler an. Also man ist überarbeitet, Konzentration lässt nach, vor allem wenn ich lang schaffe, und dann schlicht sich die ersten Fehler ein. Was natürlich blöd ist, wenn ich ein Perfektionist bin. Kommen wir zur Phase 4, Verdrängung von Konflikt und Bedürfnis.
Wie wir jetzt ja schon beschrieben haben, sind wir ziemlich hochtourig unterwegs, jetzt schon. Mhm. Wir arbeiten viel, wir arbeiten mehr als gesund ist. Wir haben schon erste Symptome, die sich bemerkbar machen. Und es ist eigentlich eine selbstverständliche Folge, eine logische Folge daraus, dass wir dünnhütiger werden, dass wir nicht mehr so den Nerv haben für alles, was rundum mhm. noch passiert.
Und das gibt sicher einen Konflikt am Arbeitsplatz. Vielleicht merken die Mitarbeitenden auch, dass es nicht so gut geht. Oder sprechen mich darauf an oder sagen, du kannst dich entlasten, komm, ich mache die Arbeit. Und das empfinde ich dann wieder als Niederlage, weil ich möchte es ja selber machen, ich mache es perfekt. Und jetzt kommt irgendein so ein Docht und schwätzt rein.
Ja, es ist ein Angriff auf das, was du bist und auf das, was du tust. Und genau das ist dir ja wichtig. Und jetzt kommt jemand von außen und sagt, hey, brauchst du Hilfe? Mhm. Und dann ist das natürlich ein wahnsinnig grosser Affront, den ich in dem Moment empfinde.
Ja, vor allem, weil ich ja Vollgas gebe und darüber hinausgehe und Einsatz gebe und jetzt kommt noch so etwas.
Und da schwingt sicher auch die Angst dann mit, dass ich es irgendwann nicht mehr leisten kann. Mhm. Und darum verdränge ich das. Mhm. Ich gehe dem aus dem Weg, ich nehme es gerne nicht wahr, ich überspiele es.
Und ich denke auch, der Konflikt ist nicht nur am Arbeitsplatz, sondern auch daheim mit Partner, Partnerin, Familie. Weil ich bleibe länger im Büro, ich bleibe länger weg, ich nehme Arbeit heim. Wochenende kann man mich nicht mehr brauchen, ich bin mir am Erholen oder am Arbeiten. Und dann gibt es da plötzlich auch wieder Konfliktpotenzial und Diskussionen.
Jetzt wollen die auch noch etwas von mir.
Ja, und ich habe keine Zeit, diese Diskussion zu führen.
Und ich habe vor allem auch keine Ressourcen.
Und keine Wahl. Wer soll sonst die Arbeit machen?
Sehen denn die anderen nicht, dass es keine andere Möglichkeit gibt, als dass ich weiter auf dem Weg bleibe, wo ich bin?
Mhm. Und was dich dann wahrscheinlich auch noch stresst in der Phase 4, dass du wirklich vermehrt gröbere Fehler machst, du verhängst Termine, du machst Aufgaben nicht, die du eigentlich gesagt hast, zum Übernehmen. Also, da ist auch wieder ein Stressfaktor, dass du auch merkst, dass du jetzt Fehler produzierst und nicht mehr perfekt bist.
Und du wirst so zuerst mal wirklich in die Enge getrieben.
Ja, vielleicht kennst du das bis daher, eben, dass du Vollgas gibst, dass es viel wird, dass du vielleicht auch Fehler machen, dass du partiell, temporär deine Bedürfnisse ein bisschen zurückstellst. Da gibt es, wenn etwas Grosses ansteht in der Firma, wenn es eine Umorganisation gibt, wenn irgendein Geschäftsabschluss ist, wenn es ein Audit gibt, dass dann gefordert wirst. Wenn das aber 2, 3 Wochen, einen Monat, 6 Wochen geht, dann ist es nur temporär und nachher geht dann das Pendel auch wieder zurück. Und es normalisiert sich dann wieder.
Und das kennen wir alle. Es ist immer wieder einmal von uns gefordert, dass wir erhöhten Einsatz geben, weil sich die Umstände ändern oder eben irgendwelche Projekte anstehen. Wichtig ist, dass man aufmerksam bleibt, dass man weiss, es ist absehbar und es normalisiert sich nachher wieder. Und dass man eben auch genau in diesen strengen Phasen liebevoll mit sich selber bleibt, seine eigenen Bedürfnisse gut schaut und vor allem gut kommuniziert. Also zum Beispiel kommuniziert, los, es braucht mich im Geschäft jetzt mehr. Wir haben Jahresabschluss, das geht 4 Wochen. Ich nehme mich privat daheim in der Familie zurück während dieser Zeit. Und das aber ausspricht und nicht einfach erwartet, dass es alle merken.
Das bedingt natürlich, dass ich weiss, wenn ist die Phase fertig. Also das Wissen und nicht, ja, man schaut einmal und das ist das Projekt und dann kommt schon das Nächste und das Übernächste. Sondern wirklich sagen, bis dann und dann normalisiert sich es auch wieder.
Und dort wirklich, ich komme nochmal mit dem Wort, eben aufmerksam sein und bleiben und nicht plötzlich eine neue Realität, in eine neue Realität hineingelangen, ohne dass man es eigentlich merkt.
Ja, wenn es aber weitergeht, kommen wir in die Phase 5, Umdeutung von Werten. Umdeutung von Wert, das heisst zum Beispiel, dass ich meine Empathie einfach verliere, Freunde werden überschätzt, Ich habe meine Freunde plötzlich am Arbeitsplatz oder ich brauche keine Freunde mehr. Die Familie wird vernachlässigt. Vielleicht sehe ich meine Kinder noch fötel und schlafend im Bett und finde, ja, das ist jetzt auch nicht so wichtig.
Jetzt braucht es mich gerade an einem anderen Ort und jetzt ist mein Fokus auch da. Und der ganze Smalltalk geht mir sowieso auf den Keks.
Verlorene Zeit.
Was soll ich jetzt da am Abend noch mit denen irgendwo in einer Bar rumhängen oder im Sport sein? Die regen mich eh alle noch auf. Es geht immer noch ums Gleiche.
Mhm. Und Hobbys sind etwas für Leute, die Zeit haben, die Freizeit haben. Liegt jetzt nicht gerade drin. Aber eben, wenn ich pensioniert bin, hole ich alles nach.
Und dann erfülle ich mir den Wunsch von der grossen Ferien.
Ja, und dort die Modelleisenbahn im Keller weiterbauen.
Und lese alle die Bücher, die ich schon lange gekauft habe.
Ja. Nach der Phase 5, Umdeutung von Wert, kann es nahtlos in Phase 6 gehen. Verleugnen von Problemen. Also da merkt man wirklich, dass ich Probleme habe. Wahrscheinlich ist dann auch die Anerkennung in der Arbeit nicht mehr so, weil ich produziere mehr Fehler, ich bin eine Belastung, ich bin dünnhütig, das heisst auch für das Team bin ich untragbar, weil ich bin mühsam. Und jetzt habe ich wirklich ein Problem und jetzt muss ich anfangen, das zu verdrängen.
Und anfangen zu kämpfen. Es kann sein, dass so Personen zynisch werden, dass sie auch keine Empathie mehr fürs Gegenüber haben. Also sie stellen die eigenen Gefühle ab, aber auch das Mitgefühl für andere. Und es kann durchaus auch mal sein, dass es aggressiv wird, dass es auch mal zu einem Ausbruch kommt. Und die anderen im Umkreis merken jetzt wirklich, hey, das ist nicht mehr der gleiche wie früher. Dem geht es echt nicht gut.
In dieser Phase stelle ich fest, dass oft auch der Humor eine grosse Rolle spielt. Die Menschen entwickeln plötzlich Humor, es ist aber, du hast gesagt, Zynismus, sarkastisch, schwarzer Humor, Galgenhumor. Und durch das kann man es dann eben noch verdrängen, ich kann es überspielen.
Ich muss es nicht ernst nehmen, die Situation, so wie sie ist.
Richtig, ja.
Ich mache mich darüber lustig. Ich mache mich über die Situation lustig. Und irgendwo schaffe ich mit dem einen Abstand zu mir selber.
Und eben, die Leistungsfähigkeit geht sicher runter. Ich bin nicht mehr so leistungsfähig. Die körperlichen Symptome werden grösser. Ich kann es nicht mehr ignorieren. Es ist genau schwierig. Und das heisst auch, um das Ganze zu verleugnen, kann es sein, dass ich in dieser Phase in irgendeine Sucht abdriften. Das kann sein, dass ich plötzlich mit Alkohol anfange, mit irgendwelchen Drogen, ob legal oder illegale Drogen, oder dass ich Sexsucht entwickle oder auch Sportsucht, dass ich da völlig in Sport abdrifte, übertrainiert bin.
Weil das vielleicht noch der einzige Moment ist, wo ich den Körper wahrnehme oder auch dort nochmal über Grenzen ausgehe. Und durch Schmerzen, die ich mir ja zufüge, jetzt in übermäßigem Sport zum Beispiel, kann ich wie das andere verdrängen. Ich muss nicht mehr denken, weil mein Körper so fest arbeitet in dem Moment.
Also ich mache alles, dass ich meine Probleme verdränge.
Genau, ich verleugne die Situation total.
Phase 7 kommt in den Rückzug. Weil ich höre von außen, ich meine, das Umfeld bekommen alle mit, dass ich Probleme habe, dass ich nicht mehr der gleiche bin wie früher. Und ich bekomme immer einen Spiegel vorgesetzt, hey, du hast Probleme, es geht dir nicht gut, schau dir. Und das ist mühsam. Ich hätte die Wahl, da das einzusehen und Hilfe anzunehmen, aber ich habe ja kein Problem. Und weil das Umfeld immer so mühsam ist, verlasse ich das Umfeld. Das heisst, ich mache einen sozialen Rückzug.
Ich bin nur noch selber für mich da, in dem Sinn, dass alle anderen eh nicht wissen, wie es mir wirklich geht und was wirklich abgeht. Die haben ja alle keine Ahnung. Und weil ich mich ja selber aber eben verleugne, ist das dann wirklich wie auch eine Vereinsamung. Also ich stand irgendwann dann wirklich allein da mit mir und meinem Scherbenhaufen, nimm es aber nicht wahr.
Und eben weil das Umfeld als Belastung empfunden wird und Fragen stellt, die ich gar nicht mehr beantworten kann. Das heisst, ich bin orientierungslos, hoffnungslos und der Fokus kann dann gehen auf den Satz Befriedigung. Das haben wir auch wieder wie vor der Phase 6 schon. Es kann dann aber auch Essen sein, Spielen, derige Sucht entwickeln, um mich ablenken. Und das Blöde ist, ich habe dann auch keine Kraft mehr, den Sondereinsatz, den ich eigentlich in Phase 1 und 2 gegeben habe, zu leisten. Das heisst, ich gehe plötzlich in den Dienst nach Vorschrift. Ich mache gerade noch, was muss. Das heisst, ich funktioniere noch. Dann, wenn wir weiter ins Sumpf hineingehen, Phase 8, Verhaltensveränderung. Das heisst, ich gehe noch mehr Rückzug. Es kann dann wirklich auch sein, dass die Familie sich trennt von mir, dass ich vereinsame.
Es sind sicher da jetzt auch schon erste depressive Züge zu erkennen, dass man wie nicht mehr aus dem Loch rauskommt.
Ja, und gleichzeitig auch jemand, wo man eigentlich gut will, erlebe ich gerade als Angriff. Weil der weist mich ja hin auf Probleme, die ich habe, aber die wollte ich gar nicht wahrnehmen. Und das heisst, ich fühle mich angegriffen.
Und ich stelle es ab, indem mir eigentlich alles egal ist. Ich werde misstrauisch und auch gleichgültig gegenüber anderen, weil die ja eh nicht eben wissen, wie es mir geht. Und ich mir selber auch wie keine Hoffnung mehr kann geben für die Situation, in der ich stecke.
Mhm. Und on top kommt dazu, die Arbeit ist einfach eine Belastung. Es ist nicht mehr keine Befriedigung, es macht mir nicht mehr Spass und einfach eine riesige Belastung.
Und ich sehe auch in dieser Arbeit, die ich zu erledigen habe, wie kein Ausweg mehr, sondern ich arbeite, arbeite, arbeite.
Ich bin voll am Funktionieren. Ja, jetzt sind wir schon recht tief drin in dieser Spirale. In der Phase 9 gibt es noch Depersonalisierung. Das heisst, jegliches Gefühl für sich selber geht verloren.
Du stehst wie außerhalb von dir. Und das muss wirklich ganz ein merkwürdiges Gefühl sein, wenn man das von Leuten hört, die das erlebt haben, dass sie zwar wahrnehmen, dass sie nicht mehr sich selber sind, aber wie auch keinen Zugang mehr eben zu sich finden. Also du stehst wirklich neben dir, du hast den Zugang zu deinen Bedürfnissen, zu deinen Gefühlen, zu all deinen Emotionen, der ist gehabt.
Und wenn man fragt, was fühlst du? Leer.
Nichts. Wirklich nichts. Und Menschen nicht können Gefühlsregungen wahrnehmen, geschweige denn die mitteilen.
Es ist eben, ich bin im Hamsterrad, ich funktioniere nur noch. Ich nehme noch einen Befehl entgegen, ich mache, hier verstanden. Und es ist okay, dass ich nichts fühle, weil es wird gar nicht gefragt, zum Funktionieren muss ich nichts fühlen.
Es langt. Aber du hast eben wie auch gerne den Zugang dazu. Du hast es wirklich verloren an dem Punkt.
Ja, ja.
Und also eine Person fängt auch an, sich dann wirklich auch im Aussen zu vernachlässigen. Also es kann mal sein, dass eben nicht duscht ist, Kleider nicht wechselt, dass die körperlichen Symptome noch stärker werden, Herz-Kreislauf-Probleme auftreten. Ja, die Spirale, die geht einfach weiter. Und wenn wir jetzt auch so darüber reden, nehme ich das irgendwie wie auch wahr, wie so ein Sog, der in das schwarze Tunnel hineinführt. Es ist wahnsinnig schwierig, in so einem Moment können auszusteigen.
Es geht dann weiter, es kommt Phase 10 von der inneren Leere. Also das ist wirklich permanent einfach die innere Leere als Gefühl. Müdigkeit, Ängste, erschöpft sie.
Es kann auch zu Panikattacken kommen, wo man wirklich Lebensangst oder Todesangst fühlt.
Ja, wo man wirklich im 144 anruft, sich einliefern lässt im Notfall, EKG, alles macht. Und das Blöde ist alles in Ordnung?
Keine körperlichen Hinweis darauf, dass da ein Herzinfarkt stattgefunden hat.
Oder stattfindet. Und das Gefühl aber drin ist, die Instrumente, die täuscht sich. Es geht mir so schlecht.
Ich muss sterben.
Ja.
Und wirklich auch die Angst vor dem Sterben.
Ja. Und es ist noch zweischneidig. Eben einerseits durch das ungesunde Leben und so weiter steigt das Risiko, so Krankheiten zu haben. Und andererseits eben, dass das psychosomatisch ist, eingebildet.
Und dann wirst du vielleicht von einem Arzt, der vielleicht aufmerksam ist, oder im Spital, wenn du mit dem 144 dort landest, darauf angesprochen, haben sie es streng, haben sie Stress? Und du kannst dann antworten, ja, ein bisschen, aber ist nicht so wild.
Oh ja, ich habe es sehr streng, aber ich kann nichts ändern.
Und dort wie kein weiterer Schritt passiert.
Ja, ja.
Weil der Betroffene müsste sich in dem Moment wirklich selber aufraffen und Hilfe suchen. Und das kann er nicht.
Mhm, genau. Wir sind jetzt schon ziemlich im Zentrum mit der Phase 11, Depression. Also das ist ein völlig erschöpft. Selbsthass, Verzweiflung. Es können in diesem Zustand eventuell auch Suizidgedanken aufkommen.
Es gibt keinen anderen Ausweg mehr. Also ich sehe keine Lösung für die Situation, in der ich stecke. Und wenn ich dann eben die Depressionen noch dazu habe, dann kann das wirklich zu einem Mix führen, dass ein Mensch dann in Suizidgedanken kommt.
Mhm, mhm. Ein guter Kollege, der bis in die Phase relativ gekommen ist und mir einmal erzählt hat, als er mit dem Auto unterwegs war, hat sich schon mal abgurtet und hat einfach gewartet, dass ein Lastwagen entgegenkommt. Und zu unserem allen Glück ist der kein Lastwagen entgegengekommen.
Und für die Person, die du jetzt gerade beschreibst, ist das grosse Glück gewesen, dass er nach dem Erlebnis wie verwacht ist.
Aufgewacht ist, ja. Ja.
Und das kann es schon auch geben. Also ja. die Spirale, die muss nicht unbedingt bis ins letzte Ende führen, oder? Oder bis zum Tod führen, in dem Sinne. Es kann jedes kleine Ereignis, oder klein ist es ja nicht, aber er hat sich nachher wie im Film selber gesehen und ist mega verschrocken, dass ihm das passiert, und das ist für ihn der Punkt gewesen, wo er ins Handeln gekommen ist.
Mhm. Ja, und dann noch die Finalphase, die völlige Erschöpfung. Also körperlich, geistig, emotional ist die Erschöpfung lebensbedrohlich. Ich erinnere mich an einen Kunden, den ich hatte. Der hat mir die Phase beschrieben. Er hat wirklich bis dort rein ist und hat gesagt, am Morgen um 4 Uhr, wo der Wecker los ist, konnte er sich nicht mehr bewegen. Und es ist 2 Stunden gegangen, bis er die rechte Hand gelupft hat und den Wecker konnte abstellen. Der Körper hat so blockiert, er hat so keine Kontrolle mehr über den Körper. Und ich meine, er hat mir das erzählt und ist eindrücklich, aber ich denke, wenn man das nie erlebt hat, man kann sich gar nicht vorstellen, was das heisst, völlige Erschöpfung.
Es ist dann wirklich der Zusammenbruch. Und dann wirst du eingeliefert, wohin auch immer. Mhm. Weil entweder versagt der Körper oder eben deine, oder emotional.
Mhm. Und der war in der Klinik und ist, ich weiß nicht wie viele Tage, in einem dunklen, geräuscharmen Raum gewesen, weil jeder Reiz ist einfach zu viel gewesen. Und da musste man wirklich wieder mal nivellieren, auf den Boden bringen und einfach Ruhe geben, ganz viel Ruhe.
Alle Reize wirklich rausnehmen. Und in dem Stadium, an dem Punkt, braucht es wirklich ärztliche Betreuung, also die braucht es vorher schon, aber da geht es ganz sicher nicht mehr ohne, und da braucht es wirklich auch medikamentöse Behandlung, dass sich der Körper und die Psyche einfach von dem Ganzen, wo sich ja über Jahre, das ist ja nicht etwas, wo mir von heute auf morgen passiert, das baut sich ja über Jahre auf, es ist ein Vor- und ein Zurück, einmal ein bisschen besser und dann wieder ein bisschen schlechter, sich entwickelt. und da einfach das ganze System irgendwo Entlastung erfährt.
Ich tue es provokativ formulieren. Von Phase 1 bis 11 kannst du freiwillig Hilfe holen oder musst du den Input geben, zum Hilfe annehmen. Und bei der Phase 12 geht es nicht mehr ohne Hilfe, also du wirst zu Hilfe gezwungen. Ja, das ist ein Prozess und wir verstehen es auch ein bisschen als Aufklärung, um zu zeigen, wie ein Burnout entstehen kann. Mir ist wichtig, oder uns ist wichtig, dass wir sehen, am Anfang steht Spass. Und darum, wenn der erste Schritt schon weh würde tun, dann hätten wir wahrscheinlich weniger Leute mit Burnout-Syndrom, aber weil am Anfang Spass steht, rutscht man halt so in den Prozess hinein.
Und was mir auch noch wichtig ist, zu sagen, es ist nicht so linear, wie wir das jetzt beschrieben haben. Es ist ein Modell, ein Phasenmodell, aber man kann sich da also ganz auf unterschiedliche Arten und Weisen drin auch bewegen. Also man kann Phasen vorwärts gehen, rückwärts gehen, die einen Symptome von dieser Phase passen bei mir jetzt in die andere Phase. Und ein Modell beschreibt ja nur so, wie es viele Leute wahrgenommen haben. Aber jeder ist ja gleich einzigartig und durchschreitet so etwas auch auf ganz eine individuelle Art. Wie du gesagt hast, am Anfang steht der Spass. Am Anfang steht viel Einsatz, ein gutes Gefühl bei der ganzen Sache. Und am Anfang steht auch die Aufmerksamkeit. Wenn mir das nicht passieren soll, wenn ich will gesund sein, wenn ich will auf mich Acht geben, braucht es immer wieder einmal einen Ort, eine Zeit, wo ich einen Stopp machen darf, wo ich darf ganz ehrlich sein mit mir selber und schauen, wie bin ich unterwegs, was stimmt für mich und wo fühle ich, dass es in eine Richtung geht, wo es für mich nicht passt.
Und ich denke, da kommt auch unsere Arbeit rein als Mentalcoaches, dass Leute irgendwann in ihrem Leben lernen, aufmerksam zu sein, sich kennenzulernen, in sich reinzulassen und auch den Kontakt zu sich haben. Und wenn sie den haben, dann merken sie auch, wenn es Veränderungen gibt.
Und Veränderungen sind ja auch gewollt. Wie wäre das schlimm, wenn wir ein Leben lang die gleichen würden bleiben, oder? Ist gerade lustig, wir haben diese Woche davon geredet, wenn man jemand anderem zum Geburtstag wünscht, bleib so wie du bist. Das ist eigentlich ja nicht ein guter Wunsch, oder? Sondern ich wünsche dir eine gute Entwicklung in deinem Sein und in deiner Persönlichkeit. Und darum sind vielleicht eben auch Entscheidungen, die ich mal getroffen habe, oder ein Beruf, den ich mal aus tiefster Überzeugung gewählt habe und viel Freude und viel Befriedigung erlebt habe, irgendwann plötzlich nicht mehr zu richtigen. Und das braucht ein bisschen etwas. Das braucht ja auch einen Leidensdruck an dem alten Ort. Und dann, damit ich dann den Entwicklungsschritt gehen kann. Und ich glaube, wir als Mentalcoaches können mega gut unterstützen in so einem Prozess.
Und ich denke auch, wenn man von Burnout redet, das können nur Leute ausbrennen, die einmal gebrannt haben. Also wer Begeisterung hat im Beruf, wer eben die Extrameile geht, wer Freude hat, die sind per se Burnout gefördert.
Und das darf auf keinen Fall eine Wertung sein. Weil ich merke jetzt gerade so in unserer Gesellschaft, was ist akzeptiert? Du musst einen Job haben, der dir Spass macht. Du musst deine Berufung finden. Du musst dich können in all deinen Lebensbereichen ausleben. Und da haben wir eben schon irgendwo jetzt in unserer Gesellschaft auch einen gewissen Druck oder einen Druck, den ich mir auch selber mache. Ich muss in allen Bereichen, wo ich unterwegs bin, privat, im Beruf, mit mir selber, die Erfüllung finden. Und auch das kann natürlich mich unter Druck setzen. Oder darf es einmal eine Phase geben, wo es halt in einem von diesen Bereichen einfach ruhig ist und dahin plätschert. Das gibt ja dann auch ein gutes Fundament für das, was kommen darf. Also auch der ständige Drang oder das Suchen danach, überall an jedem Ort immer das Optimum rauszuholen. Perfektionist.
Instagram sei Dank.
Oh ja.
Mir kommt gerade noch so eine Frage in den Sinn, warum kann man jemandem auf irgendeiner Stufe nicht einfach helfen?
Weil er sich nicht helfen lässt.
Ja, das ist die erste Bedingung oder Das ist vor allem die Bedingung, dass die Person, die es betrifft, sagt, ich habe ein Problem, ich brauche Hilfe. Und solange das nicht geht, können noch so viele helfende Hände herkommen, wenn er sie nicht packt, kann man dem nicht helfen. Und ich denke, das ist noch vor allem auch für Angehörige sehr schwierig, für das Umfeld eine riesengroße Herausforderung sehen, da geht jemand immer tiefer und tiefer in die Spirale und ich bin machtlos, hilflos, ich kann nichts machen.
Und man als Angehörige begleitet man das oft über Jahre. Also dann gibt es wieder Phasen, wo es ein bisschen besser ist, wo es ein bisschen stabiler ist, wo man wieder mehr Lebensfreude auch sieht, mehr Kontakt auch spürt, dass die Person aufnehmen kann. Und dann geht das Rädchen aber wieder weiter. Und das ist auch für die Menschen, die so Leute an ihrer Seite haben, wirklich eine ganz grosse Aufgabe.
Mhm. Mir kommt einfach Frauen in den Sinn, die mir angerufen hat und gesagt hat, ob sie einen Mann schicken können ins Coaching. Er sei ziemlich am Anschlag. Dann gesagt, ja, will er? Und dann sagt sie, nein, er hat kein Problem. Ich sage, ja, können wir es lassen. Sie ist aber dann zu mir ins Coaching gekommen, dass sie gelernt hat, wie kann ich mit dieser Situation umgehen.
Das ist das Einzige, was man tun kann in dem Moment, dass man gut auf sich selber schaut und eben die Selbstfürsorge, das ist so ein grosses Wort, aber auch eben wirklich ganz ernst und wichtig gemeint. Man kann den anderen auch nur dann gut begleiten oder stärkend da sein, wenn ich mir gleich auch gut selber schaue. Oder? Mhm. Das geht dann nicht, dass ich mich noch mit reinreissen lasse. Mhm. Und mich eben auch abgrenzen.
Mhm. So eine Frage, wo siehst du dich als Mentalcoach in dieser ganzen Geschichte als Unterstützung?
Dadurch, dass ich das nicht jetzt unbedingt wirklich als Phasenmodell anschaue, wo eine Phase nach der anderen muss durchschritten werden, gibt es wie unterschiedliche Punkte, die man ansetzen kann. Also das hast du vorher schon ein bisschen beschrieben. Ein Punkt ist sicher, dass mehr Leute Möglichkeit geben, den Kontakt zu sich selber wieder zu finden. Also, dass wir da den Raum und das Setting können schaffen können, dass Menschen wieder echt können an sich selber anschauen können, auch die Ressourcen wieder dürfen spüren, die sie in sich ja tragen, wo sie den Kontakt verloren haben, dass wir den Kontakt wiederherstellen durch verschiedene Übungen, die wir zur Verfügung stellen, dass sie überhaupt wieder merken, was sind meine Bedürfnisse sind. Oftmals haben sie wirklich verloren, was sie eigentlich wollen, was sie eigentlich spüren. Und das ist sicher ein ganz zentraler Punkt, wo wir als Mentalcoaches zur Verfügung stellen
können. Ich denke da auch noch an den Selbstwert wieder rauf tun. Ich bin es wert, einmal im Aussen Nein zu sagen, weil das heisst Ja sagen zu mir, zu meinen Bedürfnissen und sich gut abgrenzen können. Es ist nicht meine Firma, ich bin nur angestellt. Ich verkaufe 8 Stunden 24 Minuten pro Tag Lebenszeit an die Firma und nicht mehr.
Und was sagst du einem Selbstständigen?
Das ist eine Challenge und darum gibt es dort auch überdurchschnittlich viel Burnout. Hau ich mal raus, keine Ahnung, ob das jetzt mit der Statistik belegbar ist. Aber die können keine Überstunden machen. Und ist klar, die haben dann noch mehr Begründung, ja, ich muss perfekt machen, ich muss ja wahrgenommen werden. Ich
muss meine Kunden binden.
Ja, ich muss vollen Einsatz geben, weil das gibt ja mehr Geld. Provokativ, ja, und die könnten sich vielleicht ein bisschen eine bessere Burnout-Klinik leisten, weil sie dann ein bisschen mehr Geld haben.
Ich glaube, wir als Mentalcoaches können aber auch Auswege aufzeigen, eben genau, wenn wir jetzt die Situation beschreiben von jemandem, der als Selbstständiger unterwegs ist. Es gibt ja wie keine andere Möglichkeit für ihn, als die Arbeit zu erledigen. Und wir können Möglichkeiten aufzeigen, wie es die eben doch gibt. Und zwar nicht, weil wir wissen, welche das sind, sondern weil wir können helfen, dass der Kunde, der zu uns kommt, oder die Kundin, die zu uns kommt, die kann selber erkennen kann. Mhm. Wir wissen, wir sind nicht betriebliche Berater. Wir können nicht aufzeigen im Aussen, was es für Möglichkeiten gibt. Aber durch die Entlastung, die die Kundin oder der Kunde erfährt, ist es ihm möglich, wieder den Überblick zu finden.
Mhm. Genau. Und wir als Mentalcoach können Aufklärung machen, darum auch den Podcast zum Thema, dass man das auch thematisiert und auch, dass den Leuten mal bewusst wird, wie so ein Burnout kann ablaufen. Ja, dann sind wir gespannt, was der Zufall uns heute für einen Spruch schenkt. Ich lasse die Musik laufen und Karin tut einfach mal zufällig einen ziehen. Was hast du sogar?
Es stimmt nicht, dass man in der Wut Dinge sagt, die man nicht so meint. Wenn man wütend ist, sagt man Dinge, für die man sonst nicht den Mut hätte.
Cooler Spruch. Ja, es wäre cool, wenn man in irgendeiner Phase, vor allem in der frühen Phase, wirklich mal die Wut auch rauslässt und jemand mal die Meinung sagt, und so geht es nicht. Und das bedingt natürlich, dass der Selbstwert hat und den Mut hat, das zu machen.
Und analysiert, was sich da für ein Bedürfnis meldet, für ein Gefühl meldet und wie man es ja dann noch sagt, das ist ja dann immer noch die zweite Frage.
Da bin ich wieder halt provokativ und sage, ich lege es nicht auf die Waagschale, wie ich es sage. Ich kann es auch sehr gut sagen und so, wenn es beim anderen falsch ankommt. Das haben nicht alles im Griff.
Und ich finde das aber gleich noch jetzt hier wie wirklich ein spannender Aspekt. Woher kommt denn die Wut? Also ist es eine Wut auf mich selber? Ist es eine Wut aufs Umfeld? Was sagt mir die Wut? Was braucht es da, dass ich den Schritt mache? Oder warum explodiere ich vielleicht im Aussen? Genau. Und wie oft mache ich das? Also das zeigt dir dann vielleicht eben auch ein bisschen etwas an, wie jemand unterwegs ist. Aber so ein richtig starkes Gefühl haben, und jetzt in dem Fall von dem Spruch ist es das Gefühl von Wut, ist ein ganz gutes Zeichen, weil es zeigt mir, dass ich am Leben bin, dass ich noch an mir dran bin, dass sich etwas regt in mir und dass ich die Power habe, das mitzuteilen.
Mhm. Danke vielmals. Ganz unabhängig vom Thema und zum Schluss, es ist unser Anliegen, ein Erlebnisteil, das wir zusammen hatten, ja, wann war es?
Irgendwas am 8. April oder so.
Ja, genau.
Phänomenal. Und es zeigt ganz viele verschiedene Sachen auf, weil ich mit nämlich mit unserem Camper-Büsschen beim Coop-Parkplatz mega blöd zumindest drinnen gestanden bin.
Park in zweiter Reihe.
Allen im Weg. Weil der Patrick nur schnell in die Post übergesprungen ist, ich da gleichzeitig das Navi programmieren wollte, immer mit einem Auge herumgeschaut, dass ich ja niemandem im Weg bin. Ein bisschen gestresst.
Ja. Und ich bin reingekommen und da sind wir eigentlich parat gewesen und alles bestätigt.
Da kommt eine Frau im Stechschritt auf uns zu.
Zielgerichtet.
Wow, jetzt kriegst du einen Zusammenschiss, weil du einfach da mitten drin stehst seit 3 Minuten.
Und ich habe auch überlegt, oh, was passiert jetzt? Dann mal das Schieben runterlassen.
Und dann sagt die wunderbare Frau, ich wollte euch schon lange sagen, dass ihr so einen tollen Podcast macht und ich schon ganz freudig auf die nächste Folge warte.
Und wir beide den Kiefer drinnen, weil wir kennen die Frau nicht, dass die uns erkennt, visuell, wenn sie uns nur akustisch hört.
Und danke viel mal für die Rückmeldung. Es tut richtig gut, auch die Bestätigung überzukommen und angesprochen zu werden. Eine riesige Freude.
Und einen lieben Gruß. Und das ist jetzt die nächste Folge.
Viel Vergnügen damit.
Das war von heute, vom heutigen Podcast. Und tschüss.
Und weg. Weg.
Zwischen den Ohren. Der Podcast für mentale Stärke und eine gesunde Lebenseinstellung. Von und mit dem Mentalcoach. mentalcoa.ch